Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute geht es, wie könnte es dieser Tage fast anders sein, um die elektronische Patientenakte, die EPA für alle. Sie wird dieser Tage bundesweit ausgerollt. Das heißt, sobald die Updates in der Praxis sind, kann jeder Vertragsarzt, jede Vertragsärztin loslegen. Und was das für die Praxis bedeutet, darüber spreche ich heute mit Dr. Sibylle Steiner, Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Hallo nach Berlin, Frau Dr. Steiner.
Hallo, Herr Gerloff, vielen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Steiner, nachdem der Noch-Minister den Rollout für Ende April angekündigt hatte, haben Sie von der KBV das Vorgehen insgesamt begrüßt. Kann man, glaube ich, so sagen. Sind die Praxen denn tatsächlich reif für die EPA?
Also ich glaube, die Frage muss man umgekehrt stellen. Man muss nicht fragen, ob die Praxen reif sind für die EPA, sondern ob die PVS-Module der Hersteller reif sind für die Einführung der EPA. Und vor dem Hintergrund ist es wirklich auch der richtige Weg, jetzt einen stufenweisen Rollout zu machen, ein schrittweises, langsames Hochlaufen. Ähnlich wie wir es ja auch bei der Einführung des E-Rezeptes gesehen haben, nämlich den Praxen jetzt die Möglichkeit zu geben, das EPA-Modul ihres PVS-Herstellers zu installieren, damit mal zu arbeiten, es auszutesten, zu schauen, wie es funktioniert und auch wie natürlich zu testen und auszuprobieren, wie die elektronische Patientenakte sich jetzt auch in den Praxisalltag einfügt. Und vor dem Hintergrund begrüßen wir es auch sehr, dass der Minister unserer Forderung, natürlich auch der Forderung der kassenärztlichen Vereinigungen nachgekommen ist und hier diesen stufenweisen Beginn hat mit der freiwilligen Nutzungsphase und wir nicht mit einem, wie das ja gern mal beim Digitalisierungsprojekten der Fall war, mit einem Stichtag und einer Verpflichtung starten.
Da kommen wir gleich nochmal dazu. Vielleicht vorher noch die Frage, was müssen denn Praxen eigentlich aktiv tun, damit sie loslegen können? Zunächst einmal brauchen sie ja das Update ihres Praxissoftwareherstellers. Wie hoch ist denn nach Ihren Informationen der Anteil der Praxen, die zunächst kein solches Update erwarten können, weil der Hersteller vielleicht noch nicht so weit ist?
Also in der letzten Woche haben ja einige Hersteller angekündigt, dass sie soweit sind, dass sie vorbereitet sind, dass sie entweder dieses Update bereits ausgerollt haben, es aber noch nicht aktiviert haben, deshalb ein Aktivierungsupdate jetzt schalten müssen. Mhm. Da haben gesagt, dass sie auf jeden Fall ausrollen. Genaue Zahlen, wie viele PVS-Hersteller jetzt noch nicht in der Lage sind, den Praxen ein PVS-Modul zur Verfügung stellen, haben wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir sind davon ausgegangen, gemessen an der Zahl der PVS-Hersteller, die jetzt diese COP1-Zertifizierung, also das erste EPA-Zertifikat hatten, dass so etwa 1% der Praxen davon betroffen sein könnten, dass ihr Hersteller noch kein EPA-Modul zur Verfügung stellt. Aber wir gehen davon aus, dass die Hersteller jetzt peu à peu diese Module auch zur Verfügung stellen werden.
1%, das geht ja eigentlich auch vom Anteil, wenn das tatsächlich nur 1% wären oder sind. Das muss man dann sehen, wie es dann auch vor Ort in den Praxen ankommt. Sie haben es ja eben schon gesagt, Frau Dr. Steiner, Sanktionen soll es zunächst keine geben. Es soll auch noch nicht mal eine Pflicht geben, sondern erst zum 1. Oktober soll die Pflicht kommen. Das hat also, wenn man jetzt nicht gleich sich beschäftigen will mit dem Thema, hat das noch ein bisschen Zeit, aber der 1. Oktober, der ist immer schneller da, als man denkt, der Sommer ist so schnell vorbei. Wird denn ab dem 1. Oktober, da soll es ja noch keine Sanktionen eigentlich geben, aber es gibt ja diese Zwischensanktionen, wenn ich das mal so nennen darf. Könnte das sein, dass dann die TI-Pauschale gekürzt wird, wenn man diese EPA-Pflicht noch nicht erfüllen kann? Oder gilt das für alle Sanktionen, dass die frühestens zum 1. Januar greifen?
Also uns war es zunächst mal das Wichtigste, dass Praxen, die jetzt unverschuldet kein EPA-Modul vorhalten können, dass die nicht von dem schärfsten Instrument der Sanktionierung betroffen sind. Und das wäre letztlich ein Abrechnungsausschluss. Und das wäre der Fall gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, man führt mit Stichtag ein, dann hätten die KVen zum 30.06. prüfen müssen, setzen die Praxen in System ein, das COP zertifiziert ist. Mhm. Und wenn nein, wäre es zum Abrechnungsausschluss, hätte der kommen müssen. Deshalb konnten wir, und dass das unverhältnismäßig wäre. Das hat auch der geschäftsführende Bundesminister eingesehen oder das hat ihn überzeugt. Und deshalb konnten wir als KBV eine Richtlinie festsetzen, die letztendlich besagt, dass dieses scharfe Sanktionsinstrument, nämlich ein Abrechnungsausschluss, wenn ich ein Software-System habe, das eben noch kein EPA-Modul anbietet, dass das auf jeden Fall in 2025 nicht angewendet wird. Der andere Punkt, den Sie auch ansprechen, ist die Kürzung der TI-Pauschale. Das heißt, im Grunde genommen setzt das mit der Nutzungspflicht ein. Mit der Nutzungspflicht müssen die Praxen dann auch gegenüber ihrer KV deutlich erkennbar machen, dass sie ein dass sie das EPA-Modul installiert haben, um die volle TI-Pauschale zu bekommen.
Okay, das wirkt also tatsächlich ab dem 1. Oktober. Und ab dem 1. Januar, die Richtlinie, die Sie da erlassen haben, die gilt ja bis zum 1. Januar, wäre dann dieses scharfe Sanktionsschwert möglicherweise, also des Abrechnungsausschlusses möglicherweise dann doch in Kraft, falls der Gesetzgeber da nicht nochmal etwas nachlegt. Das ist richtig, oder?
Ja, das ist richtig. Also wir gehen davon aus, dass dadurch natürlich im, so wie es auch im Koalitionsvertrag im Übrigen steht, im Jahr 2025 eben noch keine Sanktionen greifen.
Werbung. Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/Vermögensverwaltung.
Es gibt ja noch eine weitere Richtlinie, die Sie jetzt zuletzt rausgebracht haben, die ja auch vom Gesetzgeber in der aktuellen Situation nicht selbst geregelt werden konnte. Wie Praxen nämlich vorgehen können, damit durch Eintragungen in der EPA nicht das Kindeswohl gefährdet wird. Ist denn da die gefundene Lösung jetzt wirklich befriedigend oder ist da noch aus Ihrer Sicht vielleicht noch ein Stückchen mehr den Praxen entgegenzukommen? Teilweise müssen die Pädiater da ja sehr bewusst handeln, damit eben keine Informationen in die EPA fließen, sei es über die Abrechnungsinformationen, sei es über die Medikationsliste oder was auch immer. Ist das jetzt schon wirklich befriedigend geregelt aus Ihrer Sicht?
Also sagen wir mal so, es ist ein erster Schritt, aber befriedigend ist es sicherlich noch nicht. Wir hatten auch dem BMG, also unsere Vertreterversammlung, hatte auch einen anderen Beschlussvorschlag und wir haben auch gegenüber dem BMG eine andere Meinung vertreten. Also wir sind der Auffassung, dass es der richtige Weg wäre, gerade bei Minderjährigen, also bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren zu einem Opt-in-Modell auf ein Opt-in-Modell umzusteigen, um ganz bewusst eben diese Entscheidung für eine oder gegen eine elektronische Patientenakte treffen zu können. Die jetzige Form mit dieser Richtlinie ist sicher ein erster wichtiger Schritt, der im Übrigen auch in Ansätzen im Gesundheitsdigitalagenturgesetz so angelegt war. Mhm. Aber es reicht natürlich nicht aus. Es reicht auch deshalb nicht aus, weil die Krankenkassen wiederum diese Daten, also Abrechnungs- und Diagnosedaten in die EPA einstellen. Insofern muss man entweder hier auch noch eine geeignete Lösung finden, damit genau solche Daten, die zum Beispiel einen Anhaltspunkt für eine Gefährdung des Kindeswohles geben könnten, dass solche Daten nicht automatisch in die EPA eines Kindes eingestellt werden. Da muss man sicherlich noch einen Weg finden. Wie gesagt, aus unserer Sicht wäre der richtige Weg, hier auf ein Opt-in-Verfahren zu gehen.
Mhm. Der Minister hat es ja eigentlich versprochen, auch, dass auch in dieser Frage dann noch was passieren soll in Richtung Krankenkassen, ja, nicht?
Wir finden auch tatsächlich Gespräche statt, das muss man dazu sagen. Und wir bleiben da auch dran, dass wir da doch noch den zweiten Aspekt einer zufriedenstellenden Lösung dann tatsächlich auch erfüllen kann.
Gut, dann, das war jetzt eigentlich ein Exkurs, wenn man so will. Kommen wir zurück zu dem Moment, wo das EPA-Update vorliegt. Was ist dann für eine Praxis zu tun? Ist dann alles ganz einfach? Wenn ein Patient kommt, dann sehe ich, oh, da ist ja was in der Patientenakte und lade das dann runter. Oder, oh, da ist ja noch nichts in der Patientenakte und lade dann was hoch. Also ist das alles, was muss ein Arzt oder eine Ärztin oder ein Praxisteam, ist es ja eigentlich, ist es ja da durchaus das ganze Praxisteam gefragt, was müssen die dann tun, damit das dann zum Laufen kommt?
Also ich will es mal anhand dessen beschreiben, was in den Modellregionen der Fall war. Ja? Da gab es sozusagen diese, die Gematik hat es als Warm-up-Phase bezeichnet. Das heißt, man musste erstmal ausprobieren, kann ich ein Dokument aus der EPA downloaden? Kann ich den Upload eines Dokuments, zum Beispiel eines Arztbriefes in der EPA machen? Und kann ich die elektronische Medikationsliste einsehen? Also funktioniert die elektronische Medikationsliste in der EPA? Das ist letztendlich ja nur Auseinandersetzung mit der Technik, mit der technischen Machbarkeit. Und deshalb haben wir auch anfangs kritisiert, das ist noch nicht die Arbeit an sich mit der elektronischen Patientenakte. Das ist noch nicht der Routinebetrieb, sondern es ist einfach mal das pure Ausprobieren der Funktionalität. Aber das ist natürlich das, was die Praxen jetzt als erstes machen werden. Mhm. Um es vielleicht mal positiv zu formulieren, wir haben auch gehört aus den Modellpraxen, und das kann ich sehr, sehr gut auch nachvollziehen, dass die elektronische Medikationsliste tatsächlich einen Mehrwert darstellt, indem man eben ganz transparent und klar ohne er sieht, was der Patient vielleicht von einem mitbehandelnden Kollegen verordnet bekommen hat, ob der Patient dieses Rezept dann in der Apotheke auch eingelöst hat. Und diese Unterstützung der Medikationsanamnese, das wird als echter Mehrwert wahrgenommen.
Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu der Medikationsliste. Vielleicht als erstes die Frage nach dem Wissensstand der Patienten. Im Grunde genommen wird es ja wahrscheinlich doch so sein, dass viele Patienten sich noch überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Irgendwann, also ich bin selber bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert, und irgendwann habe ich mal einen Brief gekriegt, das ist jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr ungefähr her, und seitdem ist eigentlich nichts passiert. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen informiert durch meinen Beruf, aber ich habe jetzt persönlich tatsächlich auch noch nichts unternommen, um in diese Akte reinzukommen. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen machen, um dann auch da ungefähr up to date zu bleiben. Vielleicht ergibt sich da auch was für die Berichterstattung, mal gucken. Aber bleibt da am Ende vielleicht doch die ganze Arbeit an den Praxisteams hängen?
Also Sie sprechen einen sehr, aus unserer Sicht sehr wichtigen Punkt an. Wir sind auch seit einigen Monaten mit den Krankenkassen hier immer wieder im Austausch, dass die Information der Versicherten über die elektronische Patientenakte besser werden muss. Und das ist Aufgabe hier aufzuklären und entsprechende Informationen zu geben, ist Aufgabe der Krankenkassen. Und das erwarten wir auch. Und das erwarten vor allem die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen von den Krankenkassen. Was wir, auch das haben Sie gesagt, was wir eben eingangs gesehen haben, sind waren Schreiben der Krankenkassen, wo sie ihre Versicherten über ihre Widerspruchsrechte informiert haben. Und dann haben sie so, wie soll ich sagen, etwas rudimentär über die elektronische Patientenakte informiert und auch mit Funktionalitäten, die die EPA am Anfang noch gar nicht haben wird, nämlich zum Beispiel alle ihre Impfungen werden in der elektronischen Patientenakte sichtbar sein. Das ist nicht, wir fänden das auch gut, wenn es einen elektronischen Impfpass gäbe, aber es ist einfach nicht richtig. Oder die Krankenkassen haben auch darüber informiert, dass die Praxendokumente, die aus als alte Befunde, die Patienten haben, in die EPA einstellen würden. Auch das ist nicht richtig, sondern das müssen die Krankenkassen machen. Also es ist die gesetzliche Pflicht der Krankenkassen, dass sie für ihre Versicherten, wenn auf Wunsch der Versicherten, alte Befunde einstellen. Da hat man Anspruch, glaube ich, dass ich jetzt richtig sage, über 2 Jahre jeweils 10 Dokumente. Also auch das muss klar sein, dass das Aufgabe der Krankenkasse ist. Natürlich, da dürfen wir uns nichts vormachen, werden die Fragen der Patientinnen und Patienten zur elektronischen Patientenakte in den Praxen auftauchen, gestellt werden. Mhm. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Kassen jetzt hier ihre Versicherten entsprechend informieren. Wir stellen als Kassenärztliche Bundesvereinigung auch mit heutigem Tage ein umfangreiches Infopaket nochmal zur Verfügung zur elektronischen Patientenakte. Wir haben in den letzten Monaten hier auch schon intensiv informiert und wir geben eben den Praxen auch Infomaterialien an die Hand, damit sie ihren Patientinnen und Patienten sagen können, dass sie sich an ihre jeweilige Krankenkasse wenden.
Sie haben ja, das habe ich gesehen in den Materialien, auch eine Art Plakat eingestellt, dass eine Praxis einen Aushang machen kann oder sie sollte sogar einen Aushang machen. Lieber Patient, liebe Patientin, ab heute oder seit dem so und so vielten, also 29. April vielleicht, sind wir als Praxis bereit dazu, elektronische Patientenakten zu befüllen und werden dies auch tun, wenn kein Widerspruch erfolgt oder so ähnlich ist die Formulierung dann. Das sollte wirklich jede Praxis entweder am Empfang oder im Wartezimmer aufhängen. Das ist richtig, oder?
Das ist zumindest hilfreich dahingehend, dass die Praxen ja eine Informationspflicht darüber haben, was sie in die EPA einstellen. Sie müssen ihre Versicherten darüber informieren, was sie einstellen. Sie müssen sie in besonderen Fällen auch auf die Patienten auf ihr Widerspruchsrecht hinweisen, gerade wenn es um das Einstellen von hochsensiblen Daten geht, also Daten, die zum Beispiel möglicherweise stigmatisierende Auswirkungen haben könnten, wie psychische Erkrankungen, Infektionskrankheiten, ein Schwangerschaftsabbruch. Dann gibt es ein explizites die Pflicht, dass die Ärzte ihre Patienten darauf hinweisen, dass sie hier ein explizites Widerspruchsrecht haben. Und bei genetischen Untersuchungen ist die explizite Einwilligung der Patientin oder des Patienten erforderlich. Und über all diese Dinge müssen die Praxen die Patientinnen und Patienten informieren und vor dem Hintergrund, und das kann man auch schriftlich tun, natürlich wird man das auch häufig im Gespräch, aber das kann man schriftlich tun und deshalb haben wir auch diesen Praxisaushang zur Verfügung gestellt. Mhm.
Und dann gilt aber, wenn ich jetzt normale Befunde, sagen wir mal, habe, dass eben der Zugriff auf die Akte für die Praxis freigeschaltet ist für 90 Tage, wenn ein Versicherter oder eine Versicherte die EGK, also die Gesundheitskarte, in das Lesegerät gesteckt hat. Das ist irgendwie relativ automatisiert, nicht? Man muss nur im Hinterkopf behalten, oh Moment, das könnte vielleicht was Stigmatisierendes sein oder eine genetische Untersuchung oder so, dann muss ich anders vorgehen. Aber ansonsten würde man dann nur sagen, das lade ich jetzt hoch, damit der nächste Kollege, der vielleicht mit Ihnen zu tun hat, darauf dann auch zugreifen kann. Und dann
genau. Und der Standardzugriff ist eben über diese 90 Tage, ja.
Und Patienten.
Wobei die Versicherten das über ihre, wenn sie die haben, die EPA-App, können sie das beliebig dann selbst einstellen.
Einstellen, genau. Ich meine, normalerweise ist also bei einem Patienten dann eine Akte vorhanden. Falls aber ein Patient Opt-out gemacht hat, dann gibt es einfach keine Akte. Das sieht man dann wahrscheinlich in der Praxissoftware, nicht? Das ist eigentlich ja selbstverständlich, aber vielleicht irgendwann ist es immer das erste Mal und dann denkt man, huch, wo ist denn da die Akte? Aber das kann dann daran liegen, dass ein Patient einfach gesagt hat, ich will nicht, dass meine Daten da hochgeladen werden.
Ja.
Das ist so.
Man muss sicherlich auch noch sehen, bislang sagen die Krankenkassen, ja, dass die Widerspruchsrate relativ gering war. Ich glaube, die liegt so insgesamt über alle Kassen hinweg bei 5%. Muss man sich sicherlich auch weiter beobachten, ob das so bleibt oder ob sich hier was verändert.
Gut, und wenn es jetzt eine Akte gibt, also ich sehe in der EDV, im Praxisverwaltungssystem, es gibt eine Akte. Wäre es dann immer sinnvoll nachzuschauen, ob schon etwas da ist an Befunden oder mache ich das als Arzt oder Ärztin nur dann, wenn es Hinweise gibt, dass dort ein Befund von einem Kollegen oder einer Kollegin abrufbar wäre?
Ja, also wir sagen dazu ganz klar, es verändert sich durch die elektronische Patientenakte nichts im Hinblick auf die ärztliche Sorgfaltspflicht. Also heißt in anderen Worten, es gibt keine Ausforschungspflicht und es gibt auch keine Notwendigkeit, ohne Anlass in die elektronische Patientenakte des Patienten zu schauen. Mhm. Wenn ich natürlich einen Anlass habe, also sprich Patientin kommt mit Oberbauchschmerzen und sagt in dem Zusammenhang, und im Übrigen hatte ich vor 2 Wochen eine Gastroskopie, dann entspricht sie ja natürlich der ärztlichen Sorgfaltspflicht, in dem Moment auch zu den entsprechenden Befund anzusehen. Aber wie gesagt, es gibt, so sagen das auch immer unsere Juristen, es gibt nicht diese anlasslose Ausforschungspflicht, sondern im Gegenteil. Die EPA soll eigentlich dazu da sein, Anamnese, Befunderhebung, Diagnostik zu unterstützen, weil heutzutage ja die Behandlung an vielen Punkten stattfindet und hier dann nicht vielleicht einen Befund von einem Kollegen nachtelefonieren zu müssen oder den Stapel des Patienten durchzugucken oder den Patienten zu fragen, sondern man hat das dann alles digital und an einem Ort, nämlich in der EPA, diese Unterlagen. Das ist ja die Chance, das ist das Potenzial, das diese EPA hat. Deshalb, wenn ich da noch einen Nachsatz machen darf, deshalb ist aus unserer Sicht auch ganz wichtig, dass die Krankenhäuser da mitmachen. Nämlich, dass die Praxen sowas wie einen Krankenhausentlassbrief eben vor sich liegen haben, wenn der Patient dann aus dem Krankenhaus entlassen wird und sie halt nachgucken müssen, was wurde zum Beispiel an der Medikation geändert, was ist im Krankenhaus, was hat stattgefunden, welche Befunde wurden erhoben. Also da liegt, glaube ich, auch der Mehrwert, den die Kolleginnen und Kollegen haben sollten.
Mhm. Genau, und das heißt dann also, die Krankenhäuser, die sollten dann auch wirklich hochladen. Bisher sind sie ja mit den Entlassbriefen über KIM, also über diesen sicheren E-Mail-Dienst der Telematik-Infrastruktur, sehr sparsam. Also es könnte sein, dass das dann vielleicht etwas besser wird. Aber genauso funktioniert die ganze Sache natürlich nur dann, wenn ich jetzt interessante Laborwerte habe vom Patienten, dann lade ich die dann ja auch hoch, nicht? Das wäre dann das Normale, das Hochladen.
Mit den Laborbefunden ist es anfangs noch nicht so, sondern der Laborbefund wird dann auf dem per KIM zum Beispiel dem veranlassenden Kollegen oder Kollegin übersandt und die Labore, also alle diejenigen, die keinen Arzt-Patienten-Kontakt haben, haben im Moment auch keinen Zugriff auf die EPA, weil ja dieser also ich stelle ja den Zugriff auf die EPA über den Behandlungskontext, über die EGK her. Und da das nicht der Fall ist, sind erstmal alle Praxen, die keinen Arzt-Patienten-Kontakt haben, nicht in der Lage, die EPA zu befüllen.
Aber der Arzt oder die Praxis, die Labore beauftragt haben, die würden dann die Werte, die Sie dann vom Labor zugeschickt bekommen haben, nach einem Arzt-Patienten-Gespräch dann wahrscheinlich schon als PDF, ist ja noch nicht strukturiert, aber als PDF dann in die Akte hochladen, damit andere darauf auch zugreifen können. Ist das verpflichtend eigentlich?
Ja, das ist, es gibt ja bestimmte Punkte der Befüllungspflicht und das sind eben Laborbefunde, Befundberichte, Arztbriefe, ja, das gehört dazu.
Wobei das von einer KV wohl nicht unbedingt gut überprüfbar ist, ob da jetzt einzelne Werte hochgeladen werden oder nicht, oder?
Ich glaube, es geht jetzt nicht darum, das zu überprüfen, sondern es geht ja letztlich um die Frage, sind die Daten in der EPA des Patienten vollständig so. Und dann ist ja die Frage im Befundbericht, was überlege ich, ich muss ja auch nicht jeden Befund, also man muss immer unterscheiden, was ist eigentlich die ärztliche Behandlungsdokumentation und was ist eine versicherten geführte Akte, nämlich die EPA. Und deshalb ist es auch nicht notwendig, jeden Befund in der EPA zu erfassen, sondern all das zusammengefasst, was ich meine, was ein mit- oder weiterbehandelnder Kollege tatsächlich wissen muss, das dann auch in die EPA einzustellen.
Und dieses Hochladen von Befunden, kann man da irgendwie sagen, es gibt ja jetzt nur die 300 Ärzte, die das in den Testregionen gemacht haben. Was kann man da sagen? Also ich kann mich an einen Podcast mit einem Arzt aus Emstetten erinnern, der meinte schon Anfang Februar, ja, das ist doch kein Problem, ich ziehe das mit der Maus mit Drag and Drop rüber, nach 3 Sekunden ist das erledigt, Metadaten eingetragen, fertig. Das ist aber, glaube ich, nicht überall so. Was haben Sie da aus den Regionen gehört?
Also Sie beschreiben den Idealfall und da müssen wir hin. Und ich habe, glaube ich, schon im halben Jahr oder so gesagt, es darf nicht länger als 2 Sekunden dauern, dass man etwas hoch oder herunterlädt, entsprechende Berichte. Wir hören und haben aus den Modellregionen eben genau das, was Sie jetzt auch schildern, gehört, hat in Praxen gut funktioniert und in anderen Praxen hat es nicht funktioniert. Es scheint nach wie vor eine Schwachstelle zu sein. Beim Hochladen muss das PDF in ein PDFA-Dokument als virensicheres Dokument umgewandelt werden und es funktioniert bei manchen PVS-Systemen besser und bei anderen noch nicht so gut. Und wenn wir und darum ist es so wichtig, dass wir jetzt diese Phase haben der freiwilligen Nutzung, weil solche Dinge, die müssen einfach funktionieren, bevor wir überhaupt in eine Phase der Nutzungsverpflichtung gehen können.
Ja, allein deswegen auch, weil man ja gar nicht weiß, ob die Menge, die dann zu erwarten ist, überhaupt von dem System bewältigt werden kann, nicht? Da muss man ja auch mal ein Lasttest ist das dann erstmal. Und wenn das schon dann in der Verpflichtungsphase wäre, dann könnte das ja total schief gehen, wenn man.
Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Und das ist ja nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, wir wollen ja das alles aus der Praxis heraus gucken. Wer sollte denn das Hochladen eigentlich machen? MFA, Arzt oder Ärztin, Praxismanagerin? Oder ist es einfach so, dass jede Praxis das für sich am besten im Team mal durchspricht? Wie machen wir die Abläufe optimal?
Also das glaube ich, muss jede Praxis für sich entscheiden. Ich glaube, es ist ein guter Rat, dass man das im Team bespricht, wie es am besten funktioniert. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine Leistung, die auch an Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter delegiert werden kann.
Und dann gucken wir jetzt mal, wir kommen dann langsam zum Schluss, gucken wir mal in die Glaskuppel. Nicht Glaskuppel, sondern in die Glaskugel. Was glauben Sie denn, wie bald sind die Akten, wie bald werden sich die Akten der Patientinnen und Patienten füllen? Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband hat ja erstmal gesagt, also einen fulminanten Start erwarten wir auf keinen Fall. Es wird langsam gehen. Von einem Praxissoftwarehersteller habe ich gehört, also die wären schon beinahe verklagt worden, weil sie die IPA-Software nicht zur Verfügung stellen durften, weil die unbedingt die Erstbefüllungsgebühr abrechnen wollten. Da ist ja durchaus etwas attraktiv, diese Erstbefüllung ist ja durchaus attraktiv vergütet, wenn das in der Software funktioniert. Was glauben Sie, was ist da stärker? Die Scheu vor dem Neuen oder das Gefühl, Mensch, wenn ich schon mitmache, dann will ich auch unter den Ersten sein, um da auch noch ein bisschen von zu profitieren?
Also zunächst muss man mal sagen, die Vergütung der Erstbefüllung, die ist ja nichts Neues. Die stammt ja noch aus der Zeit, als die Opt-in-EPA kam und das war 2021. Wir hätten als KBV gerne diese neuen Aufgaben im Zusammenhang mit der Opt-out-EPA neu definiert, auch verändert und die entsprechende Vergütung angepasst. Das konnten wir jetzt mit dem GKV-Spitzenverband zunächst noch nicht durchsetzen. Das ist aber weiterhin in der Beratung, sodass jetzt, wie Sie richtig sagen, diese Gebührenordnung der Erstbefüllung, diese Gebührenordnungsziffer der Erstbefüllung weiterhin bis Jahresende abrechenbar ist.
Das ist die 01648, die GOP, um das nochmal den Kolleginnen und Kollegen von Ihnen draußen nochmal mitzuteilen, die es vielleicht noch nicht gemacht haben. Und es darf auch nur wirklich ein einziges Mal pro Patient abgerechnet werden. Und zwar nicht pro Praxis und Patient, sondern pro Patient in seinem Leben. Das ist richtig, nicht?
Das ist richtig. Deshalb wäre es jetzt gerade in dieser Anfangsphase wichtig, dass die Hersteller einen Hinweis geben, ob die Erstbefüllung schon erfolgt ist oder nicht. Das wäre auch ein Regressschutz für die Kolleginnen und Kollegen. Da werden wir auch nochmal auf die Gematik und auf die Hersteller zugehen, dass man diesen Hinweis bekommt, ob die Akte bereits erst befüllt ist oder nicht. Ja, und ansonsten, ich denke auch, ansonsten setzen wir uns natürlich dafür ein, hatte ich glaube ich schon gesagt, dass wir hier diese neuen Aufgaben auch mit einer angepassten Vergütungssystematik versieht. Und insgesamt wird sicherlich viel davon abhängen, wie schnell das Ganze geht, wie gut funktioniert das, wie gut lässt sich es in Praxisalltag integrieren und welchen Vorteil sehen die Praxen auch tatsächlich von der elektronischen Patientenakte im Sinne von die Informationen, die notwendigen, schnell verfügbar zu haben.
Genau das haben wir bisher ja noch praktisch gar nicht angesprochen. Das wäre jetzt vielleicht das Letzte, worüber wir noch mal reden wollen. Die medizinischen Vorteile der Aktennutzung. Frau Dr. Steiner, was glauben Sie, wie schnell wird die Akzeptanz der Akte allein dadurch steigen, dass mehr Informationen im Behandlungsprozess direkt verfügbar sind? Sie hatten ja schon angedeutet, die Medikationsliste, die ist durchaus schon bei den Kolleginnen und Kollegen in den Praxen der Modellregionen positiv bemerkt worden, sagen wir mal, nicht?
Ja, und das ist auch der erste Schritt hin zu einer strukturierten Verfügbarkeit der Daten. Ich weiß, es gibt Hersteller, die stellen auch die elektronische Medikationsliste nur als PDF zur Verfügung. Das machen aber nicht alle, sondern einige Hersteller stellen sie eben auch schon als strukturiertes Dokument zur Verfügung, sodass ich dann auch Daten aus der elektronischen Medikationsliste zum Beispiel in den Medikationsplan übernehmen kann. Ich glaube, je besser sich die EPA und je schneller sie sich auch weiterentwickelt im Sinne von der Verfügbarkeit von strukturierten Daten, von Metadaten, die ein schnelles Erkennen von wichtigen Dokumenten oder Befunden möglich machen, eine Volltextsuche. Sie haben die Labordaten angesprochen, Einstellen von strukturierten Labordaten. Ich würde noch den elektronischen Impfpass dazufügen. Je mehr auch wir wegkommen von PDFs hin zu strukturierten Daten, wird sicherlich auch der Mehrwert der EPA steigen. Und nochmal, er wird auch dann steigen, wenn die EPA sektorenübergreifend eingesetzt wird und die Kolleginnen und Kollegen auch Daten aus den Krankenhäusern bekommen, zeitnah.
Das war doch ein gutes Schlusswort. Ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick über das gegeben, worauf es jetzt in den Praxen in den nächsten Wochen, Monaten ankommen wird. Dafür haben Sie vielen Dank, Frau Dr. Steiner. Und ja, vielleicht als Fazit würde ich dann einfach sagen, bange sein ist nicht, oder? Vor der Akte. Das kann man schon den Kolleginnen und Kollegen in den Praxen, Ihren Kollegen, ich bin ja kein Arzt, mitgeben. Würden Sie das zum Schluss bestätigen oder sehen Sie das ganz anders?
Bange sein nicht, aber wie gesagt, die Technik, nochmal, die Technik muss funktionieren, ja. Und Fragen rund um die EPA, die beantworten wir als KBV auch gern mit unserem Informationsmaterial und natürlich auch den kassenärztlichen Vereinigungen.
Darauf werden wir dann in den Shownotes, wie es so schön heißt, auf jeden Fall hinweisen, auf diese Adresse. Und Ihnen ein gutes Händchen bei der weiteren Arbeit in der Gematik. Alles Gute für Sie, Frau Dr. Steiner.
Vielen Dank, Herr Gerloff. Tschüss.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.